Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Fanny Buschert, schönen guten Abend. Sicherheit im Netz. Bei diesem Schlagwort denken viele erstmal daran, sich keine Viren oder andere schädliche Software einzufangen. Sicher im Netz unterwegs zu sein, bedeutet aber auch, vor Hass, vor Hetze und vor Desinformation geschützt zu sein. Der Bundestag hat dafür heute das Gesetz über digitale Dienste verabschiedet. Was drinsteht und welche Auswirkungen es auf Hass und Hetze im Netz haben könnte, gleich Thema in der Sendung. Außerdem blicken wir auf die Deutsche Bahn. Der Konzern hat heute tief in seine Finanzen blicken lassen und bekannt gegeben, dass hohe Ausgaben und das marode Schienennetz für Milliardenverluste gesorgt haben. Diese und weitere Themen also bis Mitternacht. Zunächst schauen wir aber nach Brüssel. Denn dort treffen sich heute die EU-Mitgliedstaaten zu einem zweitägigen Gipfel. Großes Thema bei dem Treffen ist der Krieg gegen die Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Zelensky war vertreten und hat sich mit einer Videoansprache an die Teilnehmenden gewandt. Auf der Agenda des Gipfels stand aber auch Gespräche über mögliche Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina. Vor wenigen Stunden kam dann die Meldung, die EU-Staaten haben sich dafür entschieden. Caroline Born in Brüssel, was bedeutet diese Entscheidung jetzt für Bosnien-Herzegowina?
Also das muss diese Entscheidung gar nicht sofort Auswirkungen haben. Man hat sich auf ein ähnliches Vorgehen wie bereits bei der Ukraine und bei Moldau geeinigt, dass man die Beitrittsverhandlungen zwar aufnimmt, aber den Verhandlungsrahmen erst annimmt, wenn das Land alle Auflagen erfüllt hat. Denn man ist gemeinhin der Meinung, dass Bosnien noch nicht so weit ist bei den Reformen. Wir haben es ja auch heute Morgen im Interview gehört mit dem hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, der sagte, naja, ein Einser-Abitur wird es nicht, eher ein gemischtes Zeugnis. Man spricht davon auch von großen Defiziten, zum Beispiel bei der Rechtsstaatlichkeit oder beim Kampf gegen die Korruption. Aber die Staaten wollten ein geopolitisches Signal senden, damit sich Bosnien nicht Richtung Russland orientiert. Und da man dem Land ja bereits 2003 schon den Beitritt in Aussicht gestellt hat, wollte man jetzt den nächsten Schritt gehen. Aber wie gesagt, wie schnell es dann jetzt weitergeht mit den nächsten Schritten, das ist noch völlig offen, denn andere Länder hängen ja auch ewig fest, zum Beispiel in diesen Beitrittsgesprächen.
Zweites Thema auf dem Gipfel ist ja, die Ukraine stärker mit Waffen und Munition zu unterstützen. Wie will die EU die Ukraine hier weiter unterstützen?
Ja, es war eigentlich das Thema des Gipfels. Zu Beginn war auch der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet, der von den Raketen auf Kiew berichtet hat. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
The existing air defense systems are not enough to protect our entire territory from Russian terror.
Also er sagt, dass die vorhandenen Luftabwehrsysteme nicht ausreichen, um das gesamte Gebiet der Ukraine zu schützen, und hat dann eben darauf gedrängt, mehr Luftabwehrsysteme zu bekommen. Und um das zur Verfügung zu stellen, hat man heute in Brüssel Finanzierungsmöglichkeiten ausgelotet. Und die neueste Idee ist, dass man Gewinne abschöpft, und zwar aus dem eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank. Da ist die Idee, dass man die Zinserträge daraus abschöpft und nutzt, so hat es die Kommission gestern vorgeschlagen, für Waffen und für Munition. Die Kommission rechnet damit 3 Milliarden pro Jahr. Allerdings gab es da noch große Diskussionen, gerade unter den bündnisfreien Staaten, also wie Irland, Malta, Zypern oder Österreich, die gesagt haben, naja, ursprünglich hatten wir ja gesagt, wir nutzen das Geld für den Wiederaufbau. Gerade bei der abschließenden Pressekonferenz hat sich Ursula von der Leyen nicht dazu geäußert, wie man das jetzt letztlich gelöst hat. Sie hat nur gesagt, wenn wir das Ganze jetzt schnell angehen, dann könnte das sein, dass die erste Milliarde schon am 1. Juli ausgezahlt wird. Und das ist natürlich eine Nachricht, die hören die Staaten in Zeiten Klammerkassen gerne. Ein Zusatz noch, was Ursula von der Leyen noch angekündigt hat, das war erwartet worden, dass sie einen Vorschlag machen will für Zölle auf russisches Getreide, außerdem auf Ölsaaten und daraus hergestellte Produkte. Es ging ja in den letzten Tagen viel darum, ob man den Markt beschränkt für Einfuhren aus der Ukraine. Und da hat auch Zelensky gesagt, er findet es schlecht, wenn man jetzt darüber spricht, wenn man das beschränken möchte bei ukrainischen Produkten. Und jetzt eben die Ankündigung für einen Vorschlag für Zölle auf russisches Getreide, wofür die Kommission dann morgen mehr Details vorlegen möchte.
In Brüssel hat heute ein zweitägiger EU-Gipfel begonnen. Informationen dazu waren das von Caroline Born. Der Umgang mit dem russischen Angriffskrieg ist für die Europäische Union nicht nur Thema, wenn es um die Beschaffung von Waffen und Munition für die Ukraine geht. Moderne Kriegsführung findet auch in der großen, weiten Welt des Internets statt, mit der Verbreitung von Desinformationen, manipulierten und gefälschten Inhalten. Ein EU-Gesetz, der Digital Services Act, will solche illegalen Inhalte bekämpfen und auch Hassrede soll damit ein Riegel vorgeschoben werden. Die Vorlage aus Brüssel ist jetzt auch in ein deutsches Gesetz geflossen. Der Bundestag hat heute das Gesetz über digitale Dienste verabschiedet. Was drin steht, fasst Johannes Kuhn zusammen.
Strenge Vorschriften für Plattformen beim Umgang mit illegalen Inhalten, also zum Beispiel strafbare Hassrede oder Urheberrechtsverletzungen. Das ist der Kern des sogenannten Digital Services Act. Einige Wochen nach dem eigentlichen europaweiten Inkrafttreten hat nun auch der Bundestag die deutsche Umsetzung verabschiedet, das Digitale Dienstegesetz. Bundesdigitalminister Volker Wissing zeigte sich im Bundestag zufrieden.
Was offline verboten ist, muss auch online verboten sein. Wir wollen, dass jede Bürgerin, jeder Bürger sich online sicher und frei bewegen kann. Wir dürfen und wir werden das Netz nicht den Demokratie- und Menschenfeinden überlassen.
Große Anbieter wie Meta, Google, TikTok, Amazon oder Booking.com beaufsichtigt vor allem die EU-Kommission. Etwa 5000 kleinere Seiten aus Deutschland, zum Beispiel chefkoch.de, Gute Frage oder MyHammer, beaufsichtigt künftig eine unabhängige Koordinierungsstelle. Sie wird bei der Bundesnetzagentur eingerichtet. Auch Länderjugendschutzbehörden und der Bundesdatenschutzbeauftragte erhalten Aufgaben. Nutzer wiederum sollen rechtswidrige oder rechtsverletzende Inhalte einfacher bei sämtlichen Plattformen melden können, damit diese gelöscht werden. Möglicherweise strafbares Material bei Facebook und Co. soll das Bundeskriminalamt überprüfen. Die AfD warnte erneut in Person der Abgeordneten Beatrix von Storch vor einer Zensurinfrastruktur.
Die übergroße Mehrzahl der Prüffälle wird unbescholtene Bürger treffen, die von der linksgrünen Online-Stasi denunziert werden.
Wider besseren Wissens wird hier von Zensur geredet und dieses Gesetz hat mit Zensur überhaupt nichts zu tun. Und Unwahrheiten werden nicht richtig, indem man sie ständig wiederholt.
So die Antwort der grünen Abgeordneten Tabea Rösner. Tatsächlich, so die Digitalpolitikerin Rösner, erhielten Nutzer mit dem neuen Gesetz die Möglichkeit, gegen fragwürdige Löschentscheidungen vorzugehen.
Nutzerinnen erhalten Auskunft über Löschungen oder Sperrungen und können dem widersprechen. Und wenn die Begründungen seitens der Plattform unvollständig sind, kann die Koordinierungsstelle einschreiten. Das Gesetz schützt also vor wirklichen Sperrungen und schafft mehr Transparenz.
Dass neben der AfD auch die Unionsfraktion das Gesetz ablehnte, liegt nicht an Grundsatzfragen, sondern vor allem an der Ausstattung des Bundeskriminalamts. Der CSU-Digitalpolitiker Reinhard Brandl.
Das BKA rechnet mit 720.000 Fällen, Bearbeitungsfällen jährlich. Heute sind es 6.000. Das BKA fordert in ihrem Gesetz einen Aufwuchs von 44 auf 450 Stellen. Aber wir haben die Bundesregierung gefragt, wie viele Stellen denn sie tatsächlich dem BKA 2024 zur Verfügung gestellt hat. Antwort: Null. Das kann nicht funktionieren.
Das Gesetz regelt auch Buß- und Zwangsgelder für Verstöße gegen den Digital Services Act. Plattformbetreibern drohen hier Strafen in Höhe von bis zu 6% ihres Jahresumsatzes. Die deutsche Vorläuferregelung, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist durch das Digitale Dienstegesetz endgültig Geschichte.
Der Bundestag hat heute das Gesetz über digitale Dienste verabschiedet. Informationen dazu waren das von Johannes Kuhn. Aus der EU-Vorlage wird jetzt also eine nationale Umsetzung und dafür ist es auch allerhöchste Zeit. So hat es heute Digitalminister Volker Wissing beschrieben. Denn gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Deutschland drückt vielen der Schuh bei Desinformation und Hassrede im Netz. Oder wie es SPD-Fraktionsvize Detlef Müller heute im Bundestag ausgedrückt hat, sie haben sich zu einer echten Gefahr für Demokratie und konstruktiven Diskurs entwickelt. Wie viel das neue Gesetz über digitale Dienste tatsächlich leisten kann, darüber konnte ich vor der Sendung mit Frank Rieger vom Chaos Computer Club sprechen. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, was sich jetzt genau für Online-Plattformen ändert.
Der Digital Services Act der EU hat ja zwei Kategorien, eine für große Unternehmen und eine für kleinere Unternehmen. Und was jetzt tatsächlich konkret in der Praxis umgesetzt und angefordert wird, wird sich halt erst noch zeigen. Also das Wichtigste, was die Unternehmen tun müssen, ist halt eine klare, benannte Ansprechstelle bieten, wo sich Nutzer über Postings, Kommentare von anderen Usern verfassten Content beschweren können und muss denen dann nachgehen innerhalb einer bestimmten Zeit und die dann gegebenenfalls runternehmen. Das sind die wesentlichen beiden Punkte. Die anderen Sachen sind jetzt keine großen Neuerungen eigentlich.
Die Plattformen haben jetzt also schon einiges Aufwendiges auch auf dem Zettel, was sie umsetzen müssen. Und beispielsweise der CSU-Abgeordnete Reinhard Brandl hat kritisiert, dass mit dem Gesetz jetzt keine Struktur geschaffen wird, mit der Hinweise auf Verstöße vernünftig bearbeitet werden können. Wie realistisch ist es denn da, dass die Plattformen diese neuen Vorgaben tatsächlich auch umfassend umsetzen?
Das ist ziemlich unrealistisch, weil wir sehen es jetzt schon bei den großen Plattformen, die versuchen, sich drumherum zu wieseln. Ich muss auch klar sagen, jedes Mal, wenn so eine Plattform, die ja weitgehend automatisiert funktioniert, sich manuell damit beschäftigen muss, mit Problemen, dann kostet die das Geld. Also da müssen sie jemanden für bezahlen, der da reinguckt, eine Entscheidung trifft, müssen Auskünfte erteilen, müssen sich im Zweifel darum kümmern, dass irgendwie, wenn da Rechtsverstöße vorliegen, dass die dann irgendwie gemeldet werden, die müssen Transparenzpflichten erfüllen, was jetzt irgendwie die Anzahl der an sie gemeldeten Verstöße angeht und so weiter. Das ist halt schon kein geringer Aufwand. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass der momentane Zustand, wo man halt so eine Mail irgendwo dahin schickt und dann weiß man nicht, was mit der passiert, man bekommt auch keine Rückmeldung, war halt auch untragbar. Also wie sich das jetzt wirklich in der Praxis auswirkt und wie groß der Aufwand denn jetzt tatsächlich ist, den die Plattformen da treiben müssen, wird sich tatsächlich erst in der Praxis zeigen.
Sie sagen, es ist eher unrealistisch, dass die Plattformen sich tatsächlich dran halten und es umfassend umsetzen. Was würde das Ganze denn realistischer machen? Was müsste denn da passieren?
Naja, realistisch wäre, wenn es auf der, sagen wir, staatlichen bzw. auf der Behördenseite einen Ansprechpartner gäbe, die auch in der Lage wären, mit einer großen Anzahl Anfragen umzugehen. Und die gibt es halt nicht. Also wir haben es halt mit einer strukturellen Überforderung zu tun, die jetzt versucht wird, irgendwie einzuhegen. Deswegen sind halt an vielen Stellen in diesem Digital Services Act und der deutschen Umsetzung des Gesetzes halt auch so relativ vage Formulierungen und Sachen, wo man sich so denkt, okay, da gucken wir doch mal, was dann am Ende vor Gericht dabei rauskommt. Eine richtig gute, sagen wir mal, tolle Lösung, wo man sagen könnte, okay, das wäre jetzt irgendwie das, wie man es richtig machen könnte, die sowohl den Interessen der Nutzerinnen als auch irgendwie der Plattform gerecht wird, sehe ich gerade einfach nicht.
Durch das Gesetz sollen ja illegale Inhalte schneller und gründlicher aus dem Netz verschwinden. Und Beatrix von Storch von der AfD bezeichnet das Vorhaben als linksgrüne Online-Stasi. Und Grünpolitikerin Tabea Rössner spricht davon, das neue Gesetz habe überhaupt nichts mit Zensur zu tun. Auf der Skala zwischen diesen beiden Extremen, wo würden Sie das Gesetz einordnen?
Also ich sehe schon, dass es einige problematische Konstellationen in diesem Gesetz gibt. So, die eine besteht halt darin, dass Plattformen im Zweifel eher dazu neigen werden, Inhalte, die jetzt gemeldet werden, eher zu löschen, als sich jetzt da lange in den Kopf zu machen, ob es jetzt sich wirklich um einen Verstoß handelt oder nicht. Das heißt, es kann halt schon tatsächlich dazu sogenannten Overblocking kommen. Und es gibt halt auch ein sehr kritisches Problem, nämlich es gibt ja relativ viele, gerade Social Media oder auch Videoplattformen wie YouTube, bei denen Leute, die da Inhalte reinstellen, auch davon im Wesentlichen leben, also die halt damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wenn denen dann halt der Account geblockt wird, weil zum Beispiel irgendjemand, der sie nicht mag, eine Kampagne organisiert, um dafür zu sorgen, dass deren Inhalte massenweise gemeldet werden und die Plattform dann sagt, okay, die sieht aber komisch aus, wir blocken mal den Account, dann fällt halt für die halt auch der Lebensunterhalt weg. Kann man sagen, okay, hat man jetzt vielleicht kein Mitleid mit, aber trotzdem ist es halt so eine Konstellation, wo sich halt auch in der Praxis zeigen muss, wie mit diesem Problem umgegangen wird. Die Frage, welche Inhalte denn nun gelöscht werden und welche Accounts dann blockiert werden, da einen guten Mittelweg zu finden zwischen der Meinungsfreiheit und der tatsächlichen Verfolgung von strafbaren Inhalten und irgendwie strafbaren Verhalten im Netz, ist halt so ein Kernkonflikt, den wir halt im Digitalzeitalter haben. Und dieses Gesetz versucht, dem Ganzen so ein bisschen Struktur zu geben. Ob es am Ende sich als ein Gesetz herausstellt, mit dem halt durch zum Beispiel organisierte Kampagnen missliebige Inhalte wegzensiert werden, oder ob man da ein Equilibrium findet, wo man sagt, okay, wir kümmern uns wirklich nur um den extremen Kram, ist momentan schwer vorhersagbar. Also klar ist nur, dass zum Beispiel dieses Problem, dass Accounts geblockt werden können, es dann möglicherweise Monate oder Jahre dauert, bis festgestellt wird, okay, das war vielleicht eine unrechtmäßige Blockade, aber in der Zeit ist halt irgendwie derjenige, der den Content reingetan hat und davon gelebt hat, pleite gegangen. Das sind halt so Schwierigkeiten, die in dem Gesetz auch nicht wirklich gut gelöst sind.
Mhm. Möglicherweise Overblocking, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, ist ja ein Punkt der Kritik. Ein anderer Kritikpunkt ist ja auch noch oder eine Befürchtung, dass entsprechende Personen, die ihren Hass und ihre Hetze auf einer Plattform Luft machen wollen, sich dann bei eventuellen Konsequenzen einfach eine andere Plattform suchen, also quasi immer weiter hüpfen. Stehen wir also trotz des Gesetzes eigentlich am Anfang von so einer Art Katz-und-Maus-Spiel?
Naja, es ist schon so, dass halt dieses Weiterhüpfen von Plattform zu Plattform ist ja auch ein Reichweitenspiel. Ne? Also wenn sich jemand auf einer Plattform eine Reichweite erlangt hat, das heißt also viele Menschen die Posts lesen oder zuhören, dann trifft es schon jemand, der da blockiert wird, irgendwie relativ hart. Und es ist halt nicht so, dass man jetzt so ohne weiteres von einer Plattform zur anderen hüpfen kann, weil man sich denkt, die sind ja gleichwertig. Sondern es ist halt schon so, dass es Plattformen mit mehr oder weniger großer Reichweite gibt, dem versucht es, die Rechnung zu tragen durch unterschiedliche Anforderungen an die Anbieter. Das heißt, klar wird es halt schon so sein, dass jemand, der antisemitische Inhalte verbreitet, versuchen wird, irgendwie auf mehreren Plattformen aktiv zu sein und zu gucken, wo er dann halt irgendwie damit durchkommt. Aber letzten Endes ist es halt eine endliche Anzahl von Plattformen, auf denen wirklich Aufmerksamkeit und Reichweite passiert. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als ein riesiges Problem.
Mhm. Regulierung im Digitalen geht ja natürlich nicht ohne auch auf den Datenschutz zu sprechen zu kommen. Der war ja schon bei der Einführung des Digital Services Act großes Thema, unter anderem mit der Frage, welche Daten denn von Nutzerinnen und Nutzern an die zuständigen Behörden dann weitergegeben werden von den Plattformen. Wie sieht's denn bei dem heute verabschiedeten deutschen Gesetz aus mit dem Datenschutz?
Also der Datenschutz wurde da schon einbezogen und es geht auch also darum, da irgendwie eine halbwegs vernünftige Balance zu finden. Ich bin da tatsächlich auch sehr gespannt, wie sich das in der Praxis auswirken wird. Also dazu ist an vielen Stellen halt einfach muss auch noch ein bisschen zu vage, weil viele Plattformen haben ja zum Beispiel auch nicht besonders viele Daten über ihre Nutzerinnen. Also die speichern halt relativ wenig, andere speichern halt mehr und da stellt sich dann natürlich so eine Frage, je mehr Daten so eine Plattform speichert, desto mehr Daten muss sie dann halt im Zweifel auch übergeben, wenn es halt insbesondere zu einer Verfolgung vor Gericht, also beziehungsweise einer strafrechtlichen Verfolgung kommt. Da müssen sich die Nutzerinnen dann halt auch schon mal sehr genau überlegen, wie viel Daten sie eigentlich ihrer Plattform geben wollen und an wen diese Daten dann im Zweifelsfall weitergeleitet werden können. Ich hoffe, dass es da so gewisse Bereinigungseffekte gibt.
Sagt Frank Rieger vom Chaos Computer Club über das Gesetz über digitale Dienste, das heute im Bundestag verabschiedet wurde. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mit dem Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien zu Beginn ihrer Legislaturperiode auf eine lange gemeinsame To-Do-Liste geeinigt. Und wie das mit To-Do-Listen meistens der Fall ist, sie zu erstellen, ist häufig einfacher, als die einzelnen Punkte dann auch tatsächlich abzuarbeiten. Für die Ampelregierung ist das sogenannte Klimageld einer der Punkte, hinter denen auch nach 2 Jahren noch kein Haken gesetzt wurde. Ein Bündnis von Initiativen macht jetzt Druck, das Klimageld müsse endlich kommen. Zur Forderung liefert das Bündnis aber auch Vorschläge, wie eine Auszahlung aussehen könnte. Ann-Kathrin Büsker stellt das Konzept vor.
Preisanstiege kompensieren und Akzeptanz fördern. Mit diesen Argumenten haben die Ampelpartner sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben. Doch dass das noch immer nicht geschehen ist, kritisiert nun ein Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden.
Wahlweise, weil angeblich kein Instrument der Auszahlung da ist, oder wahlweise, weil die Kassen leer sind. Und weil das Geld schon anders verplant sei, dann ist das nichts anderes als ein eklatanter Wortbruch dieser Ampelkoalition.
So Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes heute in Berlin. Denn die CO2-Bepreisung mache alle Güter des täglichen Bedarfs für die Menschen teurer.
Und das ist der Punkt, es ist gar nicht mal jetzt der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, wenn man hier nicht kompensiert. Es ist so, dass das Fass ja längst übergelaufen ist. Wir haben 2 Millionen Menschen, die mittlerweile überhaupt nicht mehr klarkommen und deshalb Schlange stehen an Tafeln für Lebensmittelspenden. Das muss man sich vorstellen, im drittreichsten Wirtschaftsstaat auf dieser Planeten.
Doch statt diese Schieflage, wie versprochen, zu bekämpfen, verteile die Ampelkoalition das Geld derzeit von unten nach oben um, so der Vorwurf von Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei. indem beispielsweise die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für Wirtschaftsförderung ausgegeben werden, wie im Fall der Intel-Ansiedlung bei Magdeburg.
Die Bundesregierung muss letztendlich die Gelder für die Klimatransformation anderswo herholen als von den allerärmsten Menschen, die bei jedem Einkauf ihren Teil beitragen müssen zur Klimatransformation.
Es seien eben diese ärmeren Menschen, die durch ihren beschränkten Konsum gar nicht so stark zur Klimakrise beitragen würden, gleichzeitig von den Folgen aber stark betroffen seien und kaum finanzielle Mittel hätten, um selbst an der Klimatransformation teilzuhaben, unterstrich Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das das Verbändebündnis berät. Und das, so Fratscher, werde zur Bürde für den Klimaschutz.
Die fehlende soziale Akzeptanz in unserer Gesellschaft sehe ich als die größte und wichtigste Hürde heute für einen erfolgreichen Klimaschutz, für die Erreichung der Klimaschutzziele.
Um Druck auf die Politik auszuüben, zahlt das Bündnis nun über den Verein sanktionsfrei ein Klimageld an 1.000 Bedürftige aus. 139 Euro. Diesen Betrag hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband errechnet. Nicht als reguläres jährliches Klimageld, sondern quasi als Schuldenbetrag des Staates an die Bürger für die Einnahmen aus den Jahren 2021 bis 2023. Das Finanzministerium arbeitet seit Beginn der Legislaturperiode an einem Mechanismus zur Auszahlung der Gelder.
Und das kommt. Den Auszahlungsmechanismus bereiten wir hier im Finanzministerium vor.
Hatte FDP-Finanzminister Christian Lindner im Januar erklärt. Bislang fehlt aber auch noch eine politische Einigung, in welcher Form das Geld ausgezahlt werden soll. Als Pro-Kopf-Prämie, mit sozialer Staffelung, wie Teile der SPD es bevorzugen würden? Und wie werden dann die Kosten der Klimatransformation bezahlt?
Es gibt kein Entweder-Oder. Entweder Klimageld oder Unterstützung für Unternehmen. Und hier sollte man die beiden nicht gegeneinander ausspielen.
Betont Marcel Fratscher vom DIW. Beispielsweise könne man über die Streichung von klimaschädlichen Subventionen Steuermittel für die Finanzierung freimachen.
Informationen von Ann-Kathrin Büsker. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht, und wir kommen jetzt zu unseren Kurzmeldungen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es heute zu den schwersten russischen Raketenangriffen seit Wochen. Rebecca Barth berichtet.
25.000. So viele Menschen haben nach Angaben der Kiewer Stadtverwaltung in der Nacht Schutz in der Metro gesucht vor russischen Raketen. Bei dem massiven Angriff in den frühen Morgenstunden wurden nach offiziellen Angaben mindestens 13 Menschen verletzt und mehrere Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, aber auch Wohnhäuser beschädigt. Die ukrainische Flugabwehr habe über 30 Raketen abfangen können. Wie viele insgesamt auf die Ukraine gefeuert wurden, ist unklar. Der ukrainische Präsident forderte mehr Luftverteidigungssysteme für sein Land. Die russische Armee verfüge über keine Raketen, die nicht von westlichen Systemen wie dem Patriot abgefangen werden könnten, schrieb Volodymyr Selenskyj in den sozialen Netzwerken. Wegen der aktuell blockierten und verzögerten Militärhilfe des Westens stehen die ukrainischen Truppen an der Front unter massivem Druck und müssen sich immer weiter zurückziehen.
Der Bundestag hat heute 2 Bundeswehrmandate verlängert. Die Verlängerungen wurden für die Einsätze im Mittelmeer und im Südsudan erteilt. Gabor Hallas.
Die Seewege schützen vor Terrorismus und Waffenschmuggel. Darum geht es bei Sea Guardian im Mittelmeer. Ein weiteres Jahr kann die Bundeswehr für diese NATO-Mission bis zu 550 Soldatinnen und Soldaten einsetzen. Ihre Aufgabe, den Seeraum überwachen, ein Lagebild erstellen, Schiffe kontrollieren mit Zustimmung der Besatzung. Im Bundestag betonten viele Redner, wie wichtig es ist, Seewege zu schützen. Es gab eine große Mehrheit. AfD und Linke erklärten, sie hielten die Mission für sinnlos und lehnten es ab, das Mandat zu verlängern. Und der Bundestag hat ein zweites Mandat verlängert, ebenfalls mit großer Mehrheit. Die Bundeswehr bleibt im Südsudan als Teil einer UN-Blauhelm-Mission. Hier ist die Aufgabe, den Friedensprozess zu unterstützen und Zivilisten zu schützen. Die Bundeswehr schickt zum Beispiel Personal in Führungsstäbe und Militärbeobachter. Die Obergrenze liegt hier bei 50 Soldatinnen und Soldaten.
Der Europäische Gerichtshof hat heute über die Speicherung von Fingerabdrücken in Personalausweisen entschieden. Welches Urteil der Gerichtshof gefällt hat, weiß Gigi Deppe.
Ein Mann aus Hessen hatte dagegen geklagt, wollte nicht wie ein Verbrecher behandelt werden. Und da die Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken auf europäischem Recht beruht, musste jetzt das oberste Gericht der EU die Sache klären. Der EuGH in Luxemburg sagt zwar, die Pflicht, einen Abdruck von beiden Zeigefingern machen zu lassen, könne grundsätzlich in das Grundrecht auf Privatleben eingreifen. Aber dieser Eingriff sei gerechtfertigt. Er würde die Herstellung gefälschter Personalausweise und Identitätsdiebstahl bekämpfen. Insofern würde dadurch faktisch das Reisen und Umziehen in der EU erleichtert, denn die Menschen könnten sich so zuverlässig ausweisen. Außerdem würde damit Kriminalität und Terrorismus indirekt bekämpft. Sich nur auf das Foto zu verlassen, würde da nicht genug bringen, denn durchs Altern oder durch Operationen könnten sich die Merkmale von Gesichtern auch schon mal verändern. Allerdings müssen Europaparlament und Europäischer Rat die Verordnung nochmal neu erlassen, weil sie dabei 2019 formelle Fehler gemacht haben. Aber dafür haben sie bis Ende 2026 Zeit.
Die UN-Generalversammlung hat für den Umgang mit künstlicher Intelligenz die Erstellung von internationalen Leitlinien gefordert und eine erste Resolution zu dem Thema beschlossen. Antje Passenheim hat die Details.
Einstimmig und ohne Debatte haben die 193 Mitgliedstaaten der UN-Vollversammlung die Erklärung angenommen. Die erste Resolution zur künstlichen Intelligenz ist eine Ansage, um die Weltgemeinschaft vor ihren Gefahren zu schützen und ihre Vorteile gemeinsam zu nutzen. Nach dem Beschluss soll die schnelle Entwicklung von KI internationale Regeln bekommen. Dabei sollen die reicheren Länder besonders mit den ärmeren zusammenarbeiten. Dringend erreicht werden müsse ein globaler Konsens über sichere und vertrauenswürdige Systeme der künstlichen Intelligenz, so die Erklärung. Das von den USA ausgearbeitete Papier verurteilt auch den Missbrauch von KI. Die Welt stehe an einem Wendepunkt, sagte US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Künstliche Intelligenz berge existenzielle und politische Gefahren, gerade in einem Jahr, in dem über die Hälfte der Weltbevölkerung ihre neuen politischen Führungen wähle. Aber gleichzeitig könne KI genutzt werden, um das Demokratieverständnis junger Menschen zu stärken. Künstliche Intelligenz sollte künftig bei der Bekämpfung von Armut und Klimawandel helfen.
Das US-Justizministerium hat gegen den Tech-Konzern Apple eine umfassende Wettbewerbsklage eingereicht. Claudia Sarre.
Apple würde den Wettbewerb unterdrücken und den Verbrauchern zu hohe Preise abverlangen, so der Vorwurf des US-Justizministeriums gegen den Tech-Giganten, indem das Unternehmen Konkurrenten den Zugriff auf Hardware- und Softwarefunktionen seines iPhones verweigere und stattdessen seine eigenen Angebote bevorzuge, käme es zu einer illegalen Monopolbildung auf dem Smartphone-Markt, heißt es in der Anklage. US-Justizminister Garland sagte, die Verbraucher sollten keine höheren Preise zahlen müssen, weil Unternehmen gegen die Wettbewerbsgesetze verstießen. Er wirft Apple vor, seine Marktmacht auszunutzen. Konkret geht es unter anderem um Apple-Produkte oder Dienste, die die Konkurrenz benachteiligen. So hat das Unternehmen zum Beispiel den Zugang zu einem Chip im iPhone eingeschränkt, der kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Kreditkarten können bislang dem iPhone nur über Apples eigenen Dienst Apple Pay hinzugefügt werden.
Der Deutsche Fußballbund trennt sich nach mehr als 70 Jahren von seinem Partner Adidas und wechselt 2027 zu Nike. Martina Knief berichtet.
Dieser Wechsel hat viele überrascht. Nach mehr als 7 Jahrzehnten spielt der DFB nicht mehr in Adidas-Trikots, sondern wechselt zum amerikanischen Sportartikelriesen Nike. Schon häufiger hat der Ausrüster dem DFB ein Angebot gemacht. Jetzt wurde dieser Wechsel vollzogen. Von 2027 bis 2034 gilt der neue Vertrag. Nike wird alle Mannschaften ausrüsten und den deutschen Fußball in seiner Gänze fördern, heißt es in einer Verbandsmitteilung. Über den finanziellen Rahmen des neuen Vertrages ist bisher nichts bekannt. Holger Blask, der Vorsitzende der Geschäftsführung der DFB GmbH, betonte jedoch, dass Nike das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben habe und zudem mit seiner inhaltlichen Vision überzeugt habe. Die Trikots für die Euro in diesem Sommer in Deutschland wurden gerade erst vorgestellt. Und auch für die nächste Fußball-WM 2026 wird der DFB noch von Adidas ausgestattet.
Und zum Abschluss der Kurznachrichten fasst Jan Plate den Tag an der Börse zusammen.
Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht.
Hingegen ist der Börsengang der Parfümeriekette Douglas schiefgegangen. Schon der erste Kurs lag unter dem Ausgabepreis. Schließlich hat die Aktie gut 11% verloren. Das Problem, die Düsseldorfer wollen mit dem Geld aus dem Börsengang Schulden abbauen, statt diese Einnahmen in künftiges Wachstum zu investieren. Besser ist es da in den USA beim Börsendebüt des Online-Forums Reddit gelaufen. Dessen Aktien startete fast 40% über dem Ausgabepreis. In der Schweiz steht morgen der Börsengang des Hautpflegekonzerns Galderma an, dessen Aktien Ausgabepreis mit 53 Franken am oberen Ende der Preisspanne liegt. Und aus der Schweiz gab es heute schon eine Überraschung. Die Schweizerische Notenbank hat den Leitzins gesenkt und damit Zinssenkungsfantasien der Anleger angeheizt. Der Chef der US-Notenbank hat ja gestern weiter 3 Zinssenkungen für dieses Jahr signalisiert. Niedrige Zinsen machen Kredite günstiger und stützen die Wirtschaft. Das hat den DAX auf ein neues Rekord hochgetrieben. Der DAX hat mit einem Plus von fast 1% bei 18.179 Punkten geschlossen.
US-Außenminister Blinken ist in den Nahen Osten gereist. Erster Halt war heute die ägyptische Hauptstadt Kairo. Dort traf sich Blinken mit Ägyptens Präsident al-Sisi und nutzte die Gelegenheit, um erneut vor einer israelischen Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im Gazastreifen zu warnen. Morgen reist Blinken weiter nach Israel. Bettina Meyer fasst weitere aktuelle Entwicklungen im Gazakrieg zusammen.
Kurz vor dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken kommt wieder Bewegung in die Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln und für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Israels Premier Netanyahu gab grünes Licht für eine israelische Delegation, die noch am Freitag nach Katar reisen soll, um die festgefahrenen Gespräche aufzunehmen. Angeführt werden soll die Delegation vom Chef des israelischen Geheimdienstes David Barnea. Er soll in Katar CIA-Chef William Burns, seinen ägyptischen Counterpart sowie den Premierminister Katars treffen. Für Unverständnis bei den Angehörigen der Geiseln sorgte jedoch, dass ein geplantes Treffen des israelischen Kriegskabinetts zu dem Thema abgesagt wurde. Bereits vor seinem Besuch in Israel hatte Blinken angedeutet, er sei zuversichtlich, man komme einem Deal immer näher. Die USA wollen eine 6-wöchige Waffenruhe erreichen im Austausch für die Geiseln. Festgefahren waren die Verhandlungen bislang, weil die Hamas laut israelischen Medien neue Bedingungen stellte und den kompletten Abzug der israelischen Soldaten aus Gaza forderte. Auch das Verhältnis, wie viele Geiseln für wie viele palästinensische Gefangene ausgetauscht werden sollen, war ein Streitpunkt. Ob der Kurswechsel der USA, die nun zum ersten Mal im UN-Sicherheitsrat eine Feuerpause für die Freilassung aller Geiseln fordern, etwas bewegen kann, ist unklar. Unterdessen berichten israelische Medien, dass Bundesaußenministerin Baerbock erneut am Sonntag in den Nahen Osten reisen will.
Bettina Meyer mit aktuellen Entwicklungen im Krieg im Nahen Osten. Und wir haben es eben in dem Beitrag gehört, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird wieder in den Nahen Osten reisen. Vor ihrem Besuch hat sich die Grünen-Politikerin heute nochmal im Bundestag zu den aktuellen Entwicklungen geäußert. Denn dort fand heute unter dem Titel Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten eine Aktuelle Stunde statt. Welche Äußerungen dort fielen, fasst Andreas Reuter zusammen.
Nachdenklich ging es zu in der Aktuellen Stunde. Klamauk gab es keinen. Alle schienen um Ausgeglichenheit bemüht.
Dieser Konflikt ist nicht schwarz-weiß. Es ist kein Entweder-Oder. Es ist ein Sowohl-als-auch. Die Sicherheit der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung sind untrennbar miteinander verbunden.
Deborah Düring von den Grünen schlug gleich als erste Rednerin diesen Ton an, in den dann so gut wie alle einstimmten. Da lobte Johann Wadephul von der CDU die Außenministerin über den grünen Klee.
Ich möchte an der Stelle ausdrücklich auch der Außenministerin Annalena Baerbock danken für ihren umfänglichen, immer wiederholten Einsatz in der Region. Das ist genau die Diplomatie, die Pendeldiplomatie, die wir jetzt brauchen. Genau so muss Deutschland jetzt Politik machen, um diese Situation zu entflechten. Und das unterstützen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Da stellte sich Joachim Wundrak von der AfD ausdrücklich hinter Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir stehen fest an der Seite Israels, sagte Wundrak wie viele andere Redner.
Wir unterstützen jedoch auch die internationalen Bemühungen, die israelische Regierung dazu zu bewegen, den Angriff auf Rafah vorerst zu unterlassen und eine bessere Versorgung der Bevölkerung Gazas zu gewährleisten. Der Bundeskanzler ist nicht da, aber ich denke, das ist für ihn eine absolute Chefsache gegenüber Ministerpräsident Netanyahu und auch gegenüber Präsident Biden.
Annalena Baerbock kündigte im Bundestag an, dass sie am Sonntag wieder in die Region reisen wird, dann schon zum 7. Mal seit dem 7. Oktober. Mit der Botschaft, Israel habe natürlich das Recht, sich gegen den Hamas-Terror zu verteidigen. Aber das müsse im Rahmen des humanitären Völkerrechts geschehen.
Weil auch wir uns der riesengroßen Sorge stellen, müssen aus meiner Sicht, wie bei einer möglichen Offensive in Rafah, der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten überhaupt ermöglicht werden kann. Weil es auch unsere Verantwortung ist, dass sich 1,5 Millionen Menschen nicht einfach in Luft auflösen können.
Was also muss passieren? Viele forderten einen Waffenstillstand, damit Geiseln freikommen und Hilfsgüter geliefert werden können. Und sonst? Friedrich Leichte von der FDP sprach von der Vision von zwei demokratischen Rechtsstaaten, wie auch Nils Schmid von der SPD.
Wir müssen und dürfen den Einsatz für eine politische Lösung, eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung nicht aufgeben. Dies ist der einzige politische Ausweg aus diesem Zyklus von Gewalt und Gegengewalt.
Oder wie es Außenministerin Baerbock formulierte:
Ohne eine Perspektive auf eine Zwei-Staaten-Lösung wird es keinen Frieden geben. Weil es nur Frieden geben kann, wenn es ihn für alle gibt.
Andreas Reuter fasst eine Aktuelle Stunde heute im Bundestag zum Gaza-Krieg zusammen. Verspätungen, Streiks, Zugausfälle. Das wären vermutlich die häufigsten Antworten, wenn man Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn nach den Problemen des Konzerns fragen würde. Doch wie das Unternehmen heute bekannt gegeben hat, haben diese Aspekte nicht nur Einfluss auf das Erlebnis der Bahnfahrenden, auch die Finanzen der Deutschen Bahn bleiben nach Angaben des Unternehmens davon nicht unberührt. Verluste in Milliardenhöhe soll das Unternehmen im vergangenen Jahr verzeichnet haben. Wie der Konzern damit umgehen möchte, fasst Dieter Nürnberger zusammen.
Ein Begriff fiel bei der Bilanzvorstellung der Deutschen Bahn AG des Öfteren. Wir gehen in Vorleistung. Was konkret heißt, dass noch nie seit der Bahnreform so viel investiert und verbaut wurde. Bahnchef Richard Lutz.
Wir gehen die jahrzehntelange Unterfinanzierung der Schiene an. Wir fahren die Eisenbahninfrastruktur nicht länger auf Verschleiß, sondern sanieren und modernisieren sie von Grund auf. Dafür bringt der Bund inklusive eines Eigenbeitrags von uns in einem ersten Schritt rund 30 Milliarden Euro zusätzlich auf. So viel Geld für die Infrastruktur gab es noch nie.
So sollen bis 2030 40 zentrale Bahnstrecken saniert werden. Nicht mehr bei laufendem Betrieb, sondern während einer oft mehrmonatigen Vollsperrung, die sogenannte Generalsanierung. Der Bahnvorstand sieht diese Sanierungsoffensive als maßgeblichen Grund für das schlechte Jahresergebnis 2023 an. Unterm Strich steht ein Verlust von 2,35 Milliarden Euro. 2022 waren es lediglich rund 270 Millionen gewesen. Inflation, hohe Energie-, Bau- und Personalkosten und auch Streiks prägten das Bild. Der Konzern verweist zudem auf deutlich gestiegene Nettoinvestitionen von mehr als 7,5 Milliarden Euro. Vorleistungen, die auch zu einem Höchststand bei den Schulden führen. Der heute vorgelegte Geschäftsbericht des bundeseigenen Konzerns zeigt knapp 34 Milliarden Euro Nettofinanzschulden an. 2022 waren es noch knapp 29 Milliarden. Ebenso negativ die Pünktlichkeitsquoten. Lediglich 64% im Fernverkehr, ein neuer Negativrekord. Positiv, die Zahl der Zugreisenden im Fernverkehr legte auf 1,8 Milliarden zu. Doch stehen den Umsatzsteigerungen im Personenverkehr weiterhin anhaltende Probleme von DB Cargo, der Güterverkehrssparte, entgegen. Auch ein Gewinneinbruch der Logistiktochter Schenker steht in der Bilanz, was mit einem abkühlenden Transportmarkt begründet wird. DB Schenker, der bisherige Gewinnbringer, soll verkauft werden. Es gebe mehr als 20 Interessenten, sagt DB-Finanzvorstand Levin Holle.
Wir werden nur verkaufen, das habe ich ja immer gesagt, wenn es wirtschaftlich klar vorteilhaft ist für die DB. Es braucht behördliche Genehmigungen etc. Da liegt noch mal ein erheblicher Zeitraum dazwischen. Deswegen würde ein Closing, also ein Vollzug der Transaktion, nicht in diesem Jahr stattfinden.
In einer ersten Reaktion spricht der Verbraucherzentrale Bundesverband von einem Unternehmen in Schieflage. Und auch Michael Jung vom Bündnis Bürgerbahn, hier sind viele lokale Initiativen vereint, kritisiert den Bahnvorstand für oft falsche Weichenstellungen. Zu viel Auslandsgeschäft, zu viele teure Großprojekte.
Wir sehen es in den Bahnhöfen, hier fehlen Investitionen. Und das ist ein ganz wesentlicher Kritikpunkt. Wir fordern eine Refokussierung der Bahn, insbesondere des Managements, auf das Geschäft im Inland, das Brot- und Buttergeschäft, was Bahn ist und was die Leute als Bahn verstehen.
Die Aussichten der Bahn AG für 2024, man wolle wieder schwarze Zahlen schreiben und die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr soll auf 70% ansteigen.
Dieter Nürnberger über die Deutsche Bahn, die heute ihre Bilanz vorgestellt hat. Der Bundestag ist die Arena der Politik. Dort werden Reden gehalten, Abgeordnete tauschen sich aus, manchmal geht es hoch her, dann wird auch mal gebrüllt. All das wird nun auch die neue Abgeordnete Heike Hauebach aus dem schwäbischen Stadtbergen erleben. Die 44-jährige Industriekauffrau ist für Olli Grötsch nachgerückt, der Polizeibeauftragter geworden ist und damit nicht mehr im Bundestag sitzt. Heike Hauebach wird aber den Bundestag ganz anders erleben als alle anderen Abgeordneten. Sie ist gehörlos. Sie hört mit den Augen und spricht mit den Händen. Barbara Kostolnik stellt Heike Hauebach und ihre künftige Arbeit im Bundestag vor.
Der Bundesarbeitsminister gibt sich Mühe, reichlich Mühe.
Versuche mal eine Gebärde. Ich bin der Arbeitsminister.
Hubertus Heil hat sich extra ein paar Elemente der Gebärdensprache draufgeschafft. Aber Heike Hauebach, die ihm im Fraktionssaal der SPD im Bundestag gegenübersteht und ihn aufmerksam betrachtet, versteht Heil erst im zweiten Anlauf.
Moment, ich mach's nochmal. Ich bin der Bundesarbeitsminister. Ungefähr? Alles klar, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ganz lieben Dank. Dankeschön.
Antwortet eine der Gebärdensprachdolmetscherinnen, die Heike Hauebach im Bundestag begleiten. Sie selbst spricht nicht, daher übernehmen ihre Dolmetscher die Aufgabe der Kommunikation mit hörenden Menschen. Sie leihen ihr gewissermaßen ihre Stimme.
Beim Übersetzen selber, wenn es um Reden geht zum Beispiel, dann müssen wir immer den Kern der Aussage erfassen und genau wissen, was ist die Absicht, wohin soll es gehen. Und das ist manchmal im Kontext Politik schwierig, wenn Aussagen etwas pauschal formuliert sind oder vielleicht sogar mal ausweichend. Und da muss man dann schauen, wie man das trotzdem entsprechend dolmetschen kann.
Interviews mit Heike Hauebach sind eine logistische Herausforderung für alle Beteiligten. Die Frage muss in Gebärdensprache übersetzt werden. Dann antwortet Hauebach in Gebärdensprache. Auch das wird übersetzt. Frage an die neue Abgeordnete. Was sind die Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit? Ihre Dolmetscherin antwortet:
Meine Ziele sind zum einen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Dann ist mein zweites Ziel, den Umweltschutz zu stärken. Und als drittes Ziel möchte ich gerne Menschen mit Behinderungen sichtbarer machen.
Und warum eigentlich die SPD, ausgerechnet in Bayern?
Die SPD hat Grundwerte, und zwar Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und diese Grundwerte passen total gut zu mir. Damit kann ich mich identifizieren und wollte schon immer in die SPD. Und deswegen bin ich auch dort aktiv.
Nach 41 Jahren ist sie die erste sozialdemokratische Abgeordnete, die den Wahlkreis Augsburg-Land im Bundestag vertritt. Man merkt ihr an, dass sie das mit Stolz erfüllt. Aufgeregt ist sie nur ein bisschen. Vor ihrem ersten Auftritt im Plenum erzählt sie, noch muss sie ja keine Rede halten. Darauf wiederum hat sich der Bundestag akribisch vorbereitet, erklärt Katja Mast von der SPD.
Wir haben uns überlegt, wo sitzt sie im Plenum, wo sitzt die Gebärdendolmetschung, wie ist es, wenn sie eine Rede hält. Das ist ja alles neu, weil das ist die erste Frau, die in Gebärdensprache ihre Reden im Bundestag hält und braucht immer quasi in Sichtnähe die Gebärdendolmetschung.
Tonsignale im Bundestag werden für Heike Hauebach in Lichtzeichen umgewandelt, etwa der akustische Aufruf zur Stimmabgabe bei Abstimmungen im Bundestag, der in alle Büros gesendet wird. Einige Abgeordnete haben tatsächlich schon geübt, um mit Heike Hauebach auch ohne Dolmetscher kommunizieren zu können. Ihre bayerische SPD-Kollegin Marianne Schieder etwa.
Ja, ich kann frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und bis dahin können ja noch ein paar andere Gebärden gelernt werden. Frohe Ostern zum Beispiel.
Barbara Kostolnik mit einem Bericht über Heike Hauebach, die erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch in die Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Eva Wittekind und präsentiert von Oliver L. Fayumi.
Die EU hat für Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina gestimmt. Die Frankfurter Rundschau bezeichnet den Schritt als politisch motiviert. Gerade Bosnien-Herzegowina mit der Republik Srpska ist anfällig für russische und andere Einflussnahmen. Die Gespräche sollten dazu führen, innenpolitische Patts endgültig aufzulösen und gleichzeitig in Brüssel Schranken einzuziehen. Böse Überraschungen, wie mit dem ewig blockierenden Ungarn, dürfen sich nicht wiederholen. Die Süddeutsche Zeitung vermerkt: Bosnien-Herzegowina ist bis heute vom eingefrorenen Krieg der 90er Jahre geprägt und von einer provisorischen Verfassung, die manche der damaligen Kriegsziele, etwa die ethnische Spaltung, zu Grundlagen seiner Staatlichkeit macht. In einem der beiden Landesteile regiert obendrein ein kremlnaher Separatist, der nichts unversucht lässt, dieses notdürftige Staatskonstrukt in seinen Zerfall hinein zu sabotieren. Dass ein Land in solchem Zustand auch nur annähernd bereit wäre für eine EU-Mitgliedschaft, denkt in Brüssel niemand ernsthaft. Der Kölner Stadtanzeiger befasst sich mit der Bilanz der Deutschen Bahn zum letzten Jahr. Die Bahn steckt ganz tief drin im Tal der Tränen und es ist unklar, wann sie wieder herauskommt. Vermutlich ist es so wie bei einer ICE-Fahrt zwischen Berlin und Köln. Es dauert an jeder erdenklichen Stelle der Strecke länger und länger und länger. Die Bahn müsse sich neu erfinden, meint die Neue Osnabrücker Zeitung. Das wird nur gelingen, wenn der Kunde wieder König ist, der Konzern sich also stärker an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Über Jahrzehnte haben Politik und Management die Züge auf Verschleiß fahren lassen. Es mangelte an Weitblick, mithin einer Vision für die Zukunft der Bahn. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Abschließend noch zwei Kommentare zur geplanten Teillegalisierung von Cannabis, mit der sich morgen der Bundesrat befasst. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat das Kunststück vollbracht, das Gesetz so zu trimmen, dass die Länder die gesundheits- und sicherheitspolitische Geisterfahrt nicht stoppen, sondern bestenfalls verlangsamen können. Und selbst das ist nicht sicher. Die Grünen dürften über ihre Beteiligung an vielen Landesregierungen dafür sorgen, dass im Bundesrat nicht genug Stimmen zusammenkommen, um den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die Volksstimme aus Magdeburg führt an: Wer das Gesetz gänzlich blockieren will, muss die demokratischen Spielregeln enorm ausreizen, wenn nicht sogar brechen. In einzelnen Punkten haben die Cannabis-Gegner durchaus recht. Das Gesetz ist nicht perfekt und vieles noch nicht geklärt.
Und mit der Presseschau endet das Journal vor Mitternacht. Hier folgen Europa- und Deutschland-Hymne und nach den Nachrichten geht es dann mit der Sendung Fazit Kultur vom Tage weiter. Präsentiert von meiner Kollegin Britta Bürger. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht.